möchte ganz entgegen der normalen Tradition nicht die Geschichte erzählen von mir, sondern eine kurze Stelle aus der Bibel vorlesen und vielleicht die erste Folie dazu schon einblenden. Heißt, obwohl die Christen dort wegen ihres Glaubens viele Schwierigkeiten ertragen mussten, waren sie doch voller Freude und haben trotz ihrer großen Armut sehr viel für andere gegeben. Ich kann bezeugen, dass sie bereitwillig gaben, was sie nur geben konnten, und sogar mehr als das. Dabei brauchte ich um ihre Spende gar nicht zu bitten, im Gegenteil. Sie haben es als ein Vorrecht angesehen, sich an der Hilfe für die Christen in Jerusalem beteiligen zu dürfen. Sie haben viel mehr getan, als sie jemals erwarten konnten. Denn sie opferten sich geradezu selbst. Zuerst stellten sie sich dem Herrn zur Verfügung, danach auch uns. Das taten sie im Gehorsam Gott gegenüber. Wir sprechen heute über die Finanzen und wir haben schon ein paar Mal jetzt in letzter Zeit gehört, hier im Gottesdienst und in den Medien sowieso, dass in Pakistan nicht so arg rosig ausschaut. Und wir möchten heute mal zum Start des Gottesdienstes einfach eine Spende einsammeln für die Menschen in Pakistan. Was mir aufgefallen ist bei dieser ganzen Spendenthematik, ich war vor Jahren in Afrika im Gottesdienst und die gehen dann so 2-3 Stunden, so lang wird es heute nicht, ja. Und die haben dann plötzlich alles singen angefangen und dann sind die ganzen Leute aufgestanden und sind durch den ganzen Gottesdienst halt durchgetanzt. Also es war so ein Kirchengebäude und hinten rum, vorne rum und haben da so, ja, also noch hübscher als ich so, ja. Dann haben wir getanzt und alle sind vorne da wo der Prediger stand, vorbeigetanzt, ja. Und haben das, was sie die Woche über gesammelt hatten, in ihrer Armut, das haben sie da reingelegt. Das war ein öffentlicher Akt, dass jeder seine Spende gegeben hatte. Und das ist in Deutschland irgendwie so ein ganz bisschen anders. Ich will euch jetzt nicht vortanzen lassen, das ist ein bisschen blöd. Aber ihr könnt euch einmal überlegen, was ihr vielleicht geben wollt. Wir haben so ein kleines Kästchen und ich fange vielleicht da vorne einfach an, gehe gerade so durch, dass jeder ein bisschen was in Pakistan einsammeln kann. So, während ich jetzt vorlaufe, denkt ihr so, was ihr geben könnt. Also ich sammle jetzt nichts ein. Ich wollte nur ganz kurz mal so diese Gedanken, die kommen, wenn es um Spenden geht, die wollte ich mal so wachrütteln in euch. Ja? Wir machen das ja in der Regel nicht so. Also ich packe das wieder ein, ihr könnt das Geldbeutel wieder einstecken. Man kann das noch steigern, wenn dieser Spendenkorb direkt an einem vorbeigeht und ihr kennt ja die Gefühle. Man sitzt dann da und denkt sich, macht seinen Geldbeutel auf und dann sind nur Münzen drin, die Scheine interessieren sowieso nicht und dann überlegt man sich, was man gibt und so ein bisschen komisches Gefühl und dann kommt der Beutel immer näher und der andere davor, der steckt vielleicht sogar einen Schein rein und du hast aber nur eine Münze in der Hand und es ist schwierig, so komisch irgendwie, da hängt so viel Scham dran an diesem Geld und es gibt ganz wenige, die einfach frei sind und sagen, ich gebe nichts oder ich gebe viel und lege mal einen dicken Schein rein oder zwei oder so, ist ein komisches Thema. Und heute geht es um die Finanzen. Es geht um deine Finanzen, um unsere Finanzen. Und wir haben dazu auf der Straße ein paar Leute befragt zum Thema Geld. Also hört einfach mal ein bisschen zu, was die Leute zum Thema Geld zu sagen haben.
Würden Sie mit 1 Million Euro anfangen?
In Urlaub fahren, erstmal. Also erstmal weg.
Wohin?
Keine Ahnung, Weltreise?
Ja, das muss man erst überlegen. Das heißt, im Handgelenk kann man das gar nicht entscheiden. Ich würde auf jeden Fall versuchen, das Geld gut anzulegen.
Auf Budget? Das passiert gar nicht, was ich schaue. So spontan kann ich das gar nicht sagen, weil. Also machen wir das, arbeiten würde ich da nichts mehr. Da würde ich irgendwo im Ausland. Wenn ich mir hier in Deutschland wegziehe mit 1 Million, würde ich mir reichen.
Okay. Es klingt jetzt blöd, weil es ist ja jeder sagt, aber ich würde sicherlich einen Teil verschenken. Eine schöne Häufigkeit. Steht nämlich eh gerade an.
Zumindest die Hälfte würde ich erstmal super anlegen und den Rest würde ich mir einen Teil meiner Wünsche erfüllen.
Was sind das so für Wünsche?
Hauptsächlich materielle Wünsche, Auto, Haus, das, was man halt zum Leben braucht.
Was die Stunde sehe, erstens der Lichtbücken, die wir es unbedingt brauchen, den ich unbedingt zukommen lassen. solange ich arbeite, habe ich genug zum Überleben. Also ich werde es verteilen. Ich werde nicht jetzt irgendwas so Großes anfangen.
Mit einem wenigen Problem, weil ich bin so bescheiden, dass ich es gar nicht wüsste.
Für einen Teil der Kinderkrebsstiftung spenden? Ach, nein, anlegen.
Und würden Sie sich als reich bezeichnen?
Ich sag mal, wenn ich viel Geld habe, bin ich nicht reich. Für mich ist Reichtum Wissen oder das halt, was ich im Kopf habe.
Nö, ich studiere ja. Ich spende da mehr selten Geld. Reich nicht, aber wir können gut leben. Ja, also reich an Geld nicht, aber ich bin jetzt deswegen nicht unglücklich. Also.
Nein?
Nein.
Nein.
Nee. Kein Spätsinn.
Nein, reich sicher nicht, aber ausreichend.
Wofür geben Sie denn das meiste Geld aus?
Das meiste Geld, das geht für Strom, Miete, Auto, dafür geht das meiste Geld drauf.
Schwierig. Also wahrscheinlich für Zugfahrten, wenn ich halt am Wochenende nach Hause fahre oder so, und für Klamotten. Für die Kinder.
Essen, Trinken, Zigaretten, leider.
Wahrscheinlich, ja, also für Essen, für Kultur, Kunst und alle.
Und wie viel geben Sie für Weihnachtsgeschenke aus?
Weihnachtsgeschenke weniger, weil wir machen uns dann Geschenke, wenn wir sie brauchen.
Versuche ich eher weniger auszugeben, weil der Wille für mich zählt und nicht das Materielle, was man verschenkt.
Schwer zu qualifizieren, würde man sagen, zwischen 200 und 1000 Euro.
Das kann ich nicht sagen. Weiß ich. 150 Euro. Eher weniger, also wir schenken uns meistens selber gebastelte Sachen.
Oh, heilig und Weihnachtsgeschenke. Naja, vielleicht 100 Euro, mehr nicht.
50 Euro, 70 Euro. Also für drei Personen mehr ist es nicht.
Angenommen, Sie müssten morgen Ihr ganzes Geld abgeben. Wem würden Sie es geben?
Wem ich das geben würde? Meinen Kindern natürlich.
Mein Bruder. Niemand. Ich wäre sowieso nicht so viel. Ich glaube nicht, dass da irgendjemand total reich werden würde.
Oh, da wüsste ich gar nicht wo. Amerika, da hat die für Zwecke, die noch einmal sind. Und da gibt es genug.
Ja. Leute, die es nötig haben. Zum Beispiel irgendwelche Stiftungen, AIDS, Krankheiten etc. Oder halt arm.
Och, da wird es geben. Jemand, der es gut brauchen kann, also Bedürftige halt. Ja. Oder eben auch, sagen wir mal, chronisch Kranke.
Ja Gott, ich habe zwei Söhne, die werden das wieder sehen.
Erstens werde ich das geben, den Kindern zu, werde ich geben, wo es unbedingt brauchen.
Aber ich werde es sowas
rein. Ich werde es gar keine geben. Ich gebe dir ja mal eine Idee.
Eben auch zum ersten Mal gesehen. Sebastian Markus, euch ganz herzlichen Dank. War toll. Schon spannend, was die Leute so sagen zum Geld und was sie damit anfangen. Die Teams dürfen jetzt raus, genau. Dankeschön. Wer von euch würde sich als reich bezeichnen? Mal kurz Handzeichen. Okay, wir haben erschreckend geringen Anteil an Reichen unter uns. Das wird sich am Ende des Gottesdienstes bestimmt geändert haben. Zwei Folien. Die erste. Ein Viertel der Weltbevölkerung muss mit einem jährlichen Durchschnittseinkommen von weniger als 365 US-Dollar auskommen. Ein Viertel. Das ist ein Dollar pro Tag. Ein Viertel. Die Weltbevölkerung lebt natürlich nicht in Deutschland, die lebt auf der Welt. Wir sehen aber nur die deutsche Bevölkerung und wir stufen uns immer im Vergleich zu denen ein, die um uns herum sind. Und deswegen haben wir so ein bisschen eine verzerrte Wahrnehmung, ja. Und das ist mir ganz wichtig. Ich habe, als ich das Thema vorbereitet habe, ich bin Zahnarzt, ich verdiene wahrscheinlich mehr als einige andere hier im Saal. Und dann habe ich gedacht, ja, ich als Reicher, ich kann ja leicht über Geld reden, uns geht's gut, finanziell, gesundheitlich, haben jetzt ein Häuschen gekauft, aber was mit den anderen, die im Saal sitzen? Und dann ist mir im Laufe der Vorbereitung klar geworden, dass ich nicht alleine reich bin, sondern dass wir eigentlich alle reich sind. Und obwohl wir alle reich sind, gemessen am Weltstandard, selbst die Ärmsten bei uns in Deutschland müssen nicht verhungern. Und jeder kann, wenn er möchte, ein Dach über dem Kopf haben. Und relativ gesehen gibt es diese Armut nicht. Eine Frage, wo wir unseren Level setzen. So, und obwohl wir in Deutschland per Definition weltweit als reich gelten, sieht es mit der Kehrseite, mit unseren Schulden gar nicht so großartig aus. Das ist die nächste Folie. 2004 Gesamtschuldenstand aller öffentlichen Haushalte in Deutschland 1,44 Billionen Euro. Die Tendenz ist steigend. Das steigt von Jahr zu Jahr. Der Schuldenberg, der wächst. Jeder siebte Euro von den Steuereinnahmen, die der Staat also einnimmt, der geht darauf, dass Zinsen bezahlt werden. Also wenn du zum Beispiel 1400 Euro Gehalt kriegst, dann heißt es, du würdest jeden Monat 200 Euro nur an Zinsen zahlen, damit deine alten Kredite getilgt werden. Das ist unser Staat. Der steht ja nicht alleine da. In anderen Staaten läuft das ganz genauso. Und man denkt sich da irgendwie gar nichts dabei. Das scheint so relativ normal zu sein. Ich habe es dann spaßhaft mal durchgerechnet. Wenn jetzt jemand an den Punkt kommt und sagt, das ist ja unerträglich, dass unser Staat so viel Schulden hat, ich möchte meinen Teil dazu beitragen, ich will den Anteil, der mir zu dir will, ich tilgen und will dem Staat helfen, weil wir sind ja der Staat und will die Schulden proportional einfach tragen, dann kommt pro Person 17.349 Euro raus. Pro Person. Ihr seht es ja vorne, also ich müsste dann als Vater von einer fünfköpfigen Familie müsste ich über 80.000 Euro zahlen. Ja, das wird irgendwie auch schon gehen so, ja, aber kann nicht jeder. Das heißt, wir sind überhaupt nicht in der Lage, die Schulden, die unser Staat hat, zu tilgen. Geht gar nicht. Ist völlig unmöglich. Also wir sind reich auf der einen Seite und gleichzeitig hängen wir in den Schulden richtig fest. Und nicht nur der Staat hängt in Schulden fest, sondern einige von uns hängen auch in Schulden drin. Wir haben Kredite laufen, kleine, große. Es gibt gute Kredite, es gibt schlechte Kredite. Aber wir hängen da so irgendwie drin. Und wenn wir dann so, also wir arbeiten ja, wir verdienen Geld, wir geben Geld aus und wir werden ständig mit dieser Fragestellung konfrontiert, wie viel Geld verdiene ich, reicht das Geld und so. Und dann habe ich einfach mal eine Folie so aufgelistet, das ist die nächste Folie, was so unseren Umgang mit Geld kennzeichnet. Angst und Sorgen in Bezug auf Geld. Stichwort Arbeitslosigkeit. Krankheit. Misswirtschaft. Misswirtschaft, das kann auch heißen, wenn jemand viel Geld hat, dass das Geld für falsche Zwecke ausgibt. Wir haben da vorhin in den Interviews gehört, dass jemand einfach für seine persönlichen Wünsche Geld ausgeben möchte. Also kein Geld für andere hat, die vielleicht in Not sind. Ständiger Mangel. Du verdienst ganz gut. Du verdienst 20 Mal so viel wie einer in Afrika oder 30 oder 40 Mal so viel. Und trotzdem hast du ständig das Gefühl, das Geld reicht nicht, es ist zu wenig da. Wenn ich nur mehr Geld hätte, dann. Falsche Sparsamkeit. Beim Spenden zum Beispiel. Also, ja. Ihr wisst ja, die Summe, die ihr jetzt so im Gedanken hattet vorher, als ihr gedacht hattet, befürchtet hattet, dass ihr spenden müsstet, was ihr geben wolltet. Also ich denke, die Spanne war wahrscheinlich zwischen 10 Cent und 10 Euro, schätze ich mal so. Das kann eventuell eine falsche Sparsamkeit sein. Schulden habe ich schon angesprochen. Impulsives Kaufverhalten. Das heißt, du gehst hungrig in den Laden rein und kaufst, was dein Herz begehrt. Oder du gehst einfach so mal ein bisschen shoppen und kaufst halt ein, was dir gefällt. 3 Blusen, 4 Blusen, Hosen, Hemden. Männer haben das Problem nicht so arg bei Blusen, sondern bei anderen Sachen, bei Schnäppchen vielleicht. Ja. Aber einfach so impulsiv, wir kaufen unüberlegt und wir haben ja Geld in der Tasche oder eine Kreditkarte. Und dann kauft man halt einfach so. Und Geiz ist der letzte Punkt. Alles für mich behalten, raffen. Und mit Sicherheit ist es so, dass jeder von euch einen oder anderen Punkt hat, wo er euch angesprochen fühlt. Geld ist ein ganz komisches, heikles Thema. Ist ein Tabuthema in Deutschland. Nicht in Deutschland, überall. Man spricht nicht so richtig über das Geld. Unter Psychologen und Psychotherapeuten, da gibt es immer so eiserne Regeln, die auf keinen Fall gebrochen werden dürfen. Und eine Sache, die auf keinen Fall geschehen darf, ist, dass ein Psychotherapeut Sex mit seinem Klienten hat. Absolut verboten. Aber was noch viel, viel schlimmer ist, wenn ein Psychotherapeut seinem Klienten, seinem Patienten Geld ausleiht, das ist noch viel, viel schlimmer, sagen die Psychologen unter sich. Wie gehen wir mit Geld um? Oder andersrum gefragt, woher hast du gelernt, wie du mit deinem Geld umgehen sollst? Wer hat es dir beigebracht? Wenn du jetzt mich fragen würdest, wo habe ich gelernt, Auto zu fahren, dann würde ich sagen, Fahrlehrer Weiß in Ulm. Ich habe 10 Fahrstunden gehabt, weil ich illegal schon in Spanien so ein bisschen gefahren bin, habe ich nicht so viel gebraucht. Nach 10 Fahrstunden, so 500 Euro waren es damals etwa, dann konnte ich wirklich Auto fahren. Heute muss man, glaube ich, 25 Fahrstunden machen, dass man Auto fahren kann. Du musst 25 Stunden nicht voreinsetzen, praktisch, aber noch Theorie, um autorisiert zu sein, Autos fahren zu dürfen. Und wenn es jetzt ans an deine Finanzen geht, dann frag dich, wie viele Stunden hast du investiert, um zu lernen, wie du mit deinen Finanzen verantwortungsbewusst umgehen kannst. Vielleicht hast du das Glück gehabt, dass du Eltern gehabt hast, die das ordentlich gemacht haben. Und dann hast du da einfach viel gelernt. Aber vielleicht hast du das Glück nicht gehabt. Und du hast einfach halt, so wie das Geld reinkommt, ist das Geld ausgegeben. Und du hast nicht richtig gelernt. Jetzt sind wir heute im Gottesdienst und es geht um das Thema Finanzen. Hilfe, ich brauche keinen Finanzberater. Wir haben ein Thema, Geld betrifft einen und jetzt ist die Gefahr so ein bisschen da, dass man sagt, okay, mal hören, was für Informationen ich mir aus diesem Gottesdienst extrahieren kann, damit ich mit meinem Geld besser umgehen kann, wie ich vielleicht Geld besser anlegen kann oder vernünftiger umgehen kann. Also nach dem Motto, vielleicht hilft Gott mir, durch das, was er sagt in seinem Wort, dass ich mit meinem Geld etwas besser umgehen kann. Man nennt es theologisch gesprochen einen anthropozentrischen Ansatz. Das heißt, wir gehen von uns als Menschen aus und denken, wie kann Gott mir helfen? Das ist total menschlich, so denken alle Kinder, wie kann Papa, Mama mir helfen? Aber das ist total typisch. Wir gehen wohin und wollen für uns was rausziehen. Und das möchte ich heute nicht so machen. Es gibt in der Bibel viele Stellen, wo man richtig praktische Anweisungen kriegen kann, sondern ich möchte einen theopozentrischen Ansatz machen. Das heißt, wir wollen von Gott ausgehen. Wir wollen überlegen, was Gott überhaupt zu diesem Thema Geld sagt. Und vielleicht unsere eigenen Wünsche und Bedürfnisse, die wir jetzt an Fragen oder so haben, einfach mal so ein Stück weit zurückstellen. Und die Bibel hat relativ viel zum Geld zu sagen. Jesus erzählt, insgesamt hat einer nachgezählt, 38 Gleichnisse im Neuen Testament. 38. Und 16 Gleichnisse, da geht es um Geld, materiellen Besitz und Umgang damit. Das heißt, Jesus legt einen ganz großen Schwerpunkt auf unseren Umgang mit dem Geld. Komisch, ne? Obwohl Gott Geld gar nicht gemacht hat. Geld ist von Menschen gemacht worden. Der Martin Luther, da habe ich so ein Zitat gefunden, das ist die nächste Folie, der hat gesagt, wir brauchen im Grunde genommen 3 Bekehrungen. Bekehrung heißt eigentlich ein Umdenkprozess. Wir müssen anders denken oder wir müssen uns anders verhalten, als wir es bisher getan haben. Grundsätzlich. Vom Verstand her, also wenn es um Gott geht, einfach zu akzeptieren, dass es Gott gibt. Ich habe bisher gelebt ohne Gott und jetzt sehe ich eines, es gibt Gott, also muss ich anders leben, möchte ich anders leben. Und dann unser Herz, nicht nur vom Verstande, sondern auch im Herz muss ich das wollen. Und dann sagt er, und dann musst du die Bekehrung mit dem Geldbeutel, das ist der dritte Punkt. Ich habe ihn mit 27 Jahren bekehrt, von meinem Verstand her, und dann im Laufe der folgenden Monate und Jahre hat mein Herz nachgezogen, sodass ich heute sagen kann, für im Herzen überzeugter Christ, nicht nur vom Verstand her. Und dann die Bekehrung vom Geldbeutel. Das ist das langwierigste überhaupt, komischerweise. Ich bin, das weiß ich noch, vor 8, 9 Jahren im Gottesdienst drin gesessen. Und dann, das war ein Gottesdienst, wo jeden Sonntag dieser Spendenbeutel rumgegangen ist. Ja, und der kam dann auch so an hier so, ja. Und ich habe mein Geldbeutel rausgezogen und wie immer halt, mit diesem komischen, blöden Gefühl, die Scheine waren eh zu, ja, die habe ich zugehalten. Und da vorne bei den Münzen reingeschaut. Und da habe ich dann, das war noch D-Mark damals, da habe ich mir überlegt, 1 Mark oder 2 Mark oder ich habe es überlegt, es muss ja schon die richtige Entscheidung sein. Ja. Und dann während ich diese Markstücke da so in der Hand halt, ist mir eingefallen, dass ich gestern Abend weg war und einen Hefeweizen für 5 Mark getrunken habe. 1 oder 2, ich weiß nicht mehr, aber 1 hat 5 Mark gekostet etwa. Und dann habe ich gedacht, was bist du für ein Typ? Du machst hier rum wegen 1, 2 Mark und abends kippst du den Hefe rein für 5 Mark. Hast du irgendwas verschoben? Und dann habe ich mir damals also gesagt, ich werde nie mehr weniger als einen Hefeweizen reinlegen. Nie mehr. Und das habe ich bis heute gemacht. Also das Ziel ist nicht so ein Hefeweizen oder so, sondern einfach nur dieser Prozess, dass ich gemerkt habe, da muss ich was anders machen in meinem Leben. Obwohl ich Christ war, da muss eine innere Wandlung vollzogen werden. Und wahrscheinlich ist das bei dir auch so. Und es spielt keine Rolle, wie lange du Christ bist oder ob du überhaupt Christ bist. Es gibt Christen, die sind 30 Jahre alt und können mit dem Geld nicht richtig umgehen. Den unteren Teil von der Folie. Die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Und das Wort Gottes ist lebendig und schärfer und durchdringt wie eine Zerscheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes, und ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Die beiden Verse, die sollen so einfach zeigen, dass Gott von sich aus beansprucht. Er sagt, das, was ich in meinem Wort geschrieben habe, alles, was zusammengehört, ja, wenn du das anfängst zu verstehen, dann kommst du der Wahrheit sehr nahe. Dann verstehst du, was Wahrheit ist. Und mir geht es heute darum, dass wir die Wahrheit über das Geld und die Wahrheit über den Umgang mit dem Geld verstehen. Und deswegen müssen wir in Gottes Wort reinschauen. Und das andere ist, die zweite Bibelstelle, dass Gottes Wort so scharf und prägnant ist, dass du im Laufe dieses Gottesdienstes in der Lage sein wirst, zu unterscheiden, was okay ist und was nicht okay ist. Und nicht, weil ich jetzt Recht habe oder so, sondern weil Gottes Wort eine Scheidung herbeizwingt. Wenn du Gottes Wort an dich rankommen lässt, dann macht das Wort mit dir was. Es trennt und dröselt auf diesen Mischmasch und diesen Kuddelmuddel, den wir so glauben. Es sagt, das ist okay und das ist nicht okay. Und da wir alle von Gott geschaffen sind, haben wir so eine Instanz in uns drin, unser Herz, unser Verstand, unser Geist, wie auch immer, der sagt, ja, das stimmt. Und Gottes Wort überführt uns. Und das wünsche ich mir, dass das heute geschieht. Ich möchte jetzt noch, einfach bevor wir jetzt zu dem praktischen Teil kommen, beten, damit das heute geschehen kann. Vater im Himmel, ich danke dir von Herzen, dass wir dein Wort lesen können, das in Deutsch zur Verfügung steht. Ich danke dir für die Möglichkeit, einen Gottesdienst zu haben, wo wir ja, über Geld sprechen dürfen. Herr, ich möchte dich bitten, dass du deinen Geist der Wahrheit jetzt einfach schickst, den Heiligen Geist, der uns überführt von Schuld, von Sünde, von deiner Wahrheit, dass wir verstehen, was du mit dem Geld anfangen möchtest, was in unserem Geldbeutel, in unseren Taschen, auf unserem Bankkonto ist. Dass wir neu über Geld denken können. Und ich möchte dich bitten, dass deine Wahrheit, die wir heute hören, dass die uns frei macht, wo Geld uns gefangen hält, wo Geld uns Sorgen und Ängste bereitet. Lass das geschehen. Du bist Gott und Herr, und dir ist alles möglich. Amen. Ich fange gleich mit einer recht starken Stelle an. Die steht im Matthäus-Evangelium, das nächste Folie. Und dahinter steckt die Frage, welche Macht steckt in dem Geld? Warum ist Geld, also dieses Papier und diese Münzen, warum sind die in der Lage, uns so zu plagen und zu peinigen und uns so viele Sorgen und Ängste zu bereiten, obwohl wir nicht am Verhungern sind? In Deutschland definitiv nicht. Und wir haben wahrscheinlich fast mehr Geldsorgen als viele in anderen Ländern. Und da heißt es, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Es geht nicht. Und das ist so ein Punkt, wo ganz klare Scheidung, eine Trennung gemacht wird. Zwei Herren dienen, ja, du hast einen Chef an der Arbeit. Und dann, wenn der was sagt, mach das, mach jenes, dann machst du das. Und wenn du einen zweiten Chef hättest, es gibt so komische Situationen, manche Firmen, ja, wo zwei Leute da reinreden können. Und dann sagt der eine das, der andere sagt das, hü und hot, und dann wird es schwierig einfach, ja. Und dann versuchst du dich so durchzumobeln irgendwie, ja, oder den einen ignorierst und machst nur, was der eine sagt, ja. Also du kannst mit beiden gleichzeitig gehen, das ist völlig unmöglich. Und jetzt sagt Jesus an dieser Stelle nicht, du kannst nicht Gott dienen und dem Geld, sondern er sagt Mammon. Und Mammon ist nicht Geld. Mammon ist eine Macht, eine geistige Macht. Das nächste können wir einblenden. Ich definiere das mal so. Mammon ist eine geistliche Macht, die den Menschen veranlasst, das Geld zu lieben und in dieser Welt dafür zu leben. Der Geldgeist arbeitet mit der Angst und der Lüge. Alle Kulturen weltweit, die heidnischen Kulturen, buddhistische Kulturen, alle haben einen Götzen des Geldes, einen Gott des Geldes. Ich war in Asien, Indonesien, Thailand, da haben wir diese buddhistischen Tempel und da werden dann so Körbe aufgebaut, da hängen lauter bunte Obstdinger dran, halt Bananen und Äpfel und was nicht, was die haben. Und dann sind auch Geldscheine drauf gepiekst. Da habe ich gedacht, was machen denn die? Das wird verbrannt. Die verbrennen einfach Geld, ja. Und das ist mir jetzt klar geworden. Die haben dem Gott des Geldes was geopfert. Und Jesus spricht es einfach ganz konkret an. Er sagt, es gibt einen Gott des Geldes, es gibt diesen Mammongeist. Und Geld ist nicht einfach nur eine Materie, ja? Sondern Geld ist unter Kontrolle von diesem Mammongeist. Und wenn wir dieses Geld reinbekommen in unsere Hände, ob das eine Million ist, ob das 100 Euro sind, spielt gar keine Rolle, dann besteht die Gefahr, dass dieser Mammongeist Kontrolle über uns ausübt. Du gehst ins Kaufhaus rein, ja, und du siehst Dinge und Wünsche werden wach und dieser Mammongeist verführt dich dazu, zu kaufen, obwohl es eigentlich nicht geht. Wenn du verstanden hast, ist dir völlig klar, dass es ein Blödsinn ist, aber du tust es trotzdem. Und das kennt jeder von uns. Wir tun Dinge, die unvernünftig sind, obwohl wir doch einen Kopf haben. Und wir machen es trotzdem. Und das kann man sich nicht anders erklären, dass eine unsichtbare Macht da ist, die da was macht. Mit uns. Mit unserem Geld. Und jetzt stellt es ja Jesus so gegenüber. Gott dienen und dem Mammon dienen. Und jetzt die Frage an dich, wem dienst du? Bist du ein Teilzeit-Mammon-Diener oder ein Teilzeit-Gottesdiener? Die Bibel sagt, du kannst nicht gleichzeitig dem einen und dem anderen dienen. Das ist nicht möglich. Gut, die Frage ist ganz einfach zu beantworten. Du kannst dir überlegen, zum Beispiel jetzt, es geht darum, ob du jetzt im Sommer in Urlaub fährst. Und dann stellt sich die Frage, wer bestimmt, ob du fährst und wohin du fährst? Bestimmt die Dicke deines Geldbeutels oder bestimmt es vielleicht Gott? Fragst du deinen Geldbeutel um Rat oder fragst du Gott, ob du das tun sollst? Oder ans Spenden, ja? Da kommt der Spendenkorb, bestimmt dein Geiz, deine Sparsamkeit oder deine Großzügigkeit oder die Dicke deines Geldbeutels, was du gibst? Oder fragst du Gott, was du geben sollst? Ich kann das für dich nicht beantworten. Ich weiß aber, wie es bei mir ist. Und ich weiß leider, dass es so ist, dass ganz oft dieser Mammongeist mich beeinflusst. Dass ich denke, nee, das kann ich nicht und ich brauche das selber und so. Und ich tue es dann nicht. Und dann sagt Jesus, das finde ich so hilfreich. Er sagt nicht, naja, das ist nicht so schlimm. Im Grunde genommen bist du ein netter Kerl, Jochen. Ja? Sondern er sagt, das geht nicht so. Das ist ein Problem in deinem Leben. Und ich will nicht behaupten, dass ich da irgendwie schon durch bin bei der Blockierung meines Geldbeutels. Ich bin da auch in einem Prozess drin. Und ich glaube, dieser Prozess dauert. Der dauert manchmal Wochen, Monate und manchmal sogar Jahre. Aber er ist zwingend notwendig. Wenn wir Gott nachfolgen wollen, dann müssen wir wissen, dass wir da an einem Scheidungspunkt stehen. Okay, jetzt die Frage, warum beansprucht Gott überhaupt hier da Einfluss zu haben auf das Geld, was wir verdienen? Gilt es nur für ein paar Christen, ein paar fromme Leute oder gilt es allgemein für alle? Wir hören die Musik, ein bisschen besinnlich, Augenlaster auf und lest einfach mal die Verse. Sind quer aus der Bibel rausgezogen, wo Gott zum Thema Besitz und Eigentum was dazu sagt. Lasst mal auf euch wirken. Zu den ersten Aussagen, da kann man vielleicht noch ja sagen, ja klar, Gott gehört alles. Klar, er hat ja alles geschaffen. Und wenn Gott alles geschaffen hat und ihm die ganzen Ressourcen gehören, die Vorräte, der den Menschen geschaffen hat mit seinen Fähigkeiten, dann ist es eigentlich nur natürlich, dass auch das, was wir dann aus diesen Fähigkeiten machen, dass ihm das auch gehört. Gott braucht nicht unser Geld. Ja, ihm gehört sowieso alles. Das ist der erste Part. Aber das müssen wir verstehen. Viele Leute leben so, als ob es Gott gar nicht geben würde. Und andere leben so, obwohl sie wissen, dass es Gott gibt, dass sie denken, ja, Gott ist Gott, aber das ist meins. Ja? Das war der erste Teil. Der zweite Teil, was ihr gelesen habt, da heißt, ihr beraubt mich. Also wir alle berauben Gott. Das haben die Israeliten überhaupt nicht verstanden, dass Gott ihnen sagt, dass sie Gott berauben. Sie glauben doch an Gott. Sie beten, sie gehen in den Gottesdienst, in die Synagoge. Und dann sagt Gott, ihr beraubt mich. Und dann sagt die, wieso brauchen wir dich? Gott, wo können wir dich brauchen? Und dann sagt Gott, im Zehnten und im Hebopfer. Das ganze Geld, was ich euch gebe, gehört mir, alles, was ihr habt. Und der kleine Pflichtteil, den ihr einfach abgeben sollt, das ist meins und das behaltet ihr für euch. Ich rede jetzt nicht von der Kirchensteuer. Ich rede von diesem Zehnten. Und das ist kein Gesetz im Alten Testament, sondern es ist eine Sache von Anfang an von der Bibel, bevor es die Gesetze durch Mose gegeben hat, dass der Zehnte Gott gegeben wird, weil ihm eh alles gehört. Das ist das Minimum. Und dann kommt dieser erschreckende und ernüchternde Teil, wo es dann heißt, ihr beraubt mich, ihr die ganze Nation, und ihr seid mit dem Fluch verflucht. Weil wir ihn berauben. Wir berauben Gott und wir sind verflucht. Und ihr erinnert euch an die Folie relativ am Anfang, wo diese Punkte mit Misswirtschaft, Geiz, Sorgen, Schulden, erinnert euch. Das ist ein Fluch. Und wir stehen unter einem Fluch. Das ist auch kein fröhliches Thema irgendwie. Das ist ein ganz ernstes Thema. Und Gott hat sich nicht geändert. Das hat er vor vor 2000 Jahren hat er das gesagt. 3000 Jahren etwa. Und es gilt immer noch. Das ist der erste Punkt. Gott gehört alles. Und wir geben nicht Gott nicht das, was ihm sowieso gehört, was ihm zusteht, diesen kleinen Anteil. Wie hat sich das Gott gedacht? Sollen wir alles hergeben oder wie? Ja. Und dann möchte ich die zweite Bibelstelle vorlesen. Da heißt es, dann ist es wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste, seine eigenen Knechte rief und ihnen seine Habe übergab. Und einem gab er 5 Talente, einem anderen aber 2 und einem anderen 1, einem jeden nach seiner eigenen Fähigkeit. Nach langer Zeit aber kommt der Herr jener Knechte und rechnete mit ihnen ab. Und dann rechnet er mit dem einen ab. Und er hat aus den 5 Talenten, die er bekommen hat, hat er 5 weitere hinzugewonnen. Also er hat das Vermögen von dem Herrn vermehrt, verdoppelt. Und dann sagt er zu ihm, sein Herr versprach zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Das heißt, du hast die Bewährungsprobe bestanden, du hast mit dem treu gewirtschaftet, was ich dir gegeben habe, ja, und du kriegst jetzt noch mehr. Und der mit den 2 hat es auch verdoppelt und der 3. mit dem 1, der hat es vergraben, der wird eher gerügt. Also eher unschön. Und das Konzept, was dahinter steht, ist, und das ist unsere Situation, Jesus oder Gott ist körperlich nicht hier anwesend. Er ist nicht da. Er hat uns Gaben und Fähigkeiten anvertraut, ob das seine manuellen Fähigkeiten sind, seine intellektuellen Fähigkeiten, oder das, was wir Geld wollen. Er hat uns anvertraut und wir sollen es verwalten, wir sollen es treu verwalten. Ihm gehört alles und wir sind seine Verwalter. Es gibt Menschen, die sagen, ist mir völlig wurscht, ob Gott Gott ist und ob ihm das gehört, ich mache, was ich will. Kann man machen. Machen viele, machen die meisten wahrscheinlich. Es wird am Ende abgerechnet einfach. Aber jetzt von den Menschen will ich gar nicht reden. Ich will von denen reden, die Christen sind. Ich will von denen reden, die sagen, ich glaube, dass es Gott gibt. Ich glaube, dass Jesus Gottes Sohn ist und ich will als Christ leben. Das sind die Knechte, die das eigentlich wissen müssen, weil Gott es in seinem Wort so sagt. Also möchte Gott, dass wir das Geld, was er uns gibt, dass wir das verwalten. Also Gott sieht uns als Verwalter. In der Eigentumswohnung, da gibt es eine Hausverwaltung. Die Eigentumswohnung gehört den Eigentümern und die Hausverwaltung verwaltet das ganze Ding. Und dann ist es so, dass die müssen treu verwalten. Die müssen die ganzen gesetzlichen Vorschriften und die Kehrorte organisieren und alles müssen die machen. Und wenn das kaputt ist, müssen sie sagen, wie und was. Also die verwalten und es gehört ihnen aber nicht das Haus. Es gehört nach wie vor den Eigentümern. Und dann gibt es einmal im Jahr so eine Hauseigentümerversammlung, da kommt zusammen und dann müssen die Rechenschaft ablegen, die Verwalter. Über das, was wir mit dem Geld, was wir immer monatlich zahlen, was wir machen. Und genauso sieht es Gott auch. Er sagt, ihr seid Verwalter von dem Vermögen, was ich euch anvertraut habe. Und es kommt der Tag, wo wir Rechenschaft ablegen werden. Und dieser Tag, der kommt spätestens dann, wenn wir sterben und vor dem Herrn stehen. Aber er kommt. Und das Problem ist, dass wir nicht jedes Jahr so antanzen müssen und dann Rechenschaft ablegen müssen. Sondern wir leben so, als ob wir keine Rechenschaft ablegen müssen. Und das geht mir auch so. Ja? Also wir sitzen alle im gleichen Boot. Aber das ist der Grundgedanke, den Gott sagt, ist, pass auf, mir gehört alles und du bist ein Verwalter. Und ich möchte, dass du das Geld treu verwaltest, was ich dir gegeben habe. Okay? Verwalterschaft, Verantwortung. So, und jetzt die Frage ist, was für eine Aufgabe hat ein Verwalter? Und wie gehst du als Verwalter Gottes, von dem, was dir antwortet, wie gehst du damit um? Der allererste Punkt ist, du musst dir einen Überblick verschaffen über die Finanzen. Du musst einen Überblick über deine Finanzen verschaffen. Und das ist total praktisch, ja? Wenn ich dir jetzt fragen würde, wie viel Euro gibst du im Monat für Essen aus? Also für die Grundnahrungsmittel, was du zu Hause hast, kochen tust. Wie viel? Mal kurz Hand hoch, wer weiß das im Schnitt von sich so? Okay, weniger als die Hälfte. Wie viel Sprit zahlt ihr? Wie viel Sprit fließt in euer Auto rein? Im Schnitt im Monat? Handzeichen, wer weiß das etwa? Ja, also schon ein Tick mehr. Auto ist wichtiger. Ja? Und wenn ich mich fragen würde, wie viele Kosten habt ihr im Jahr für Auto insgesamt? Mit Versicherung, Steuerung, Abnutzung, Reparaturen im Schnitt? Ja, es gibt noch ein Sechstel von Leuten, die das wissen, das ist gut. Ja, und so könnte ich jetzt durchgehen. Das soll jetzt nicht irgendwie anklagend sein, ich will nur was bewusst machen. Ja, dass wir den Überblick gar nicht haben. Und wenn ich dich fragen würde, wie viel Geld fließt in Hobbys, CDs, Bücher, Musik, Kino im Monat? Wer weiß das noch? So, und das sind noch weniger. Das ist ja spannend, ja? Und da fließt viel Erde, wir wissen es nicht. Und jetzt kann es sein, dass du vielleicht finanzielle Schwierigkeiten hast und dass du denkst, Geld ist knapp. Und jetzt möchtest du von Gott irgendwie einen Ratschlag haben, wie es besser werden kann. Und jetzt stelle ich mir vor, du bist ein Verwalter von den Finanzen, die Gott dir anvertraut hat, und du gehst zu Gott und sagst, Gott, ich habe ein Geldproblem. Ich brauche irgendwie ein bisschen mehr Geld von dir. Also wie, bitte, hilf du noch mit meinem Geldhaushalt klar zu kommen. Und sag Gott, okay, wenn du ein treuer Verwalter bist, dann sag erstmal, wohin fließt denn dein Geld? Und dann sagst du, oh, das weiß ich gar nicht. Weiß ich nicht so genau. Es geht einfach so raus. Und dann stelle ich mir Gott mal ganz menschlich vor und dann sagt er, ja, dann bring es mal in Ordnung. Und dann komm wieder zu mir. Ist doch logisch, oder? Würdest du jemand Geld geben, der nicht mehr weiß, wo sein Geld hinfließt? Also ich nicht. Mache ich nicht. Das heißt, wir brauchen zwingend einen Überblick über unsere Finanzen. Und wie macht man das? Da brauchst du nicht mal ein Computerprogramm dazu. Du nimmst einen Zettel, eine Liste zu Hause und schreibst einfach mal 3 Monate lang auf, was du ausgibst. Für was? Da machst du zu Spalten und Sparten, ja, Haushalt, Lebensmittel, Essen gehen, Kino, Schwimmen gehen, Transportkosten, Bus, Fahrrad, Bahn, Reparatur, einfach so die Sparten. Und du schreibst 3 Monate lang auf, du wirst staunen, wo das Geld hinfließt. Besser ist, wenn du es ein ganzes Jahr machst, dann hast du einen Jahresüberblick, ja. Und dann siehst du ganz genau, so schaut es aus, da fließt mein Geld hin. Und wenn du das gemacht hast, dann tust du 3 Rubriken bilden. Das sind nicht meine Ideen, das habe ich aus dem Buch Mäuse, Motten und Mercedes. Das ist von Greg Hill und Earl Pitts. Das ist nachher ein Bücher, das ist da habe ich ein ganz tolles Buch, wo es ums Geld geht, um die Finanzen. Und er schlägt vor, und die beiden schlagen vor, dass wir diese Kategorien nach drei Kategorien aufteilen sollen. Und die erste sind unsere Verpflichtung. Das ist das, was zwingend jeden Monat abgeht. Da können wir nichts dran ändern. Das geht weg, Verpflichtung. Das ist zum Beispiel in deinem Fall die Miete. Ja, geht weg. Kannst nichts dran ändern. Zumindest nicht jetzt, heute, akut. Kannst eine andere Wohnung nehmen, aber da kannst du nichts ändern. Schulden. Deine Schulden, die du jeden Monat zahlst und tilgst, ja, die sind weg, Verpflichtung, weg. Kannst nichts dran ändern. Und dann gibt es diesen anderen festen Teil, was wir vorhin gehört haben, der Zehnte. Das habe ich jetzt von der Reihenfolge falsch gemacht. Ich verzeihe, der Zehnte ist das allererste, was wegkommt. 10% von dem, was reinkommt bei dir, gehört Gott, das darfst du gar nicht anlangen, das ist nicht dein Geld. Das ist wie wenn du Geld von mir nimmst und du benutzt es für dich, ohne mich zu fragen. Das ist nicht okay. Also 10% von dem, was reinkommt, gehen weg. Und ich will jetzt gar nicht diskutieren, brutto, netto oder so. Das Konzept ist ein anderes. Gott gehört alles und wir sind die Verwalter. Und wir haben nicht gelernt, das richtig zu verwalten. Deswegen sage ich es einfach mal so drastisch. Ich will da keinem zu nahe treten. Ich will nur, dass wir verstehen, wie Gott das Ganze sieht. Ja? Also der Zehnte geht weg, die Schulden gehen weg, die Miete geht weg. Also diese Dinger, die unabänderlich sind, weg. Und dann kommen unsere Bedürfnisse. Bedürfnisse ist Essen und Kleidung und so die anderen Sachen, die schon notwendig sind, aber wo man einen großen Spielraum hat. Und die dritte Kategorie, das sind unsere Wünsche. Ja? In Sprüchen, da heißt, Gott möchte dir geben, was dein Herz begehrt. Also Gott ist nicht wirklich so genau, sondern er möchte wirklich geben, was unser Herz begehrt. Das sind Wünsche und es ist okay, Wünsche zu haben. Ich habe mal so eine ganz kurze Episode. Ich habe mal mir in den Zeiten der Dias, also vor der Computerzeit, da gab es so Dia-Projektoren, vielleicht kennen es die Älteren unter uns noch, ja. Und dann war es immer so ätzend, wenn das Dia so rumsaust und dann hast du so kurz die Pause und dann habe ich immer von so einem Doppel-Dia-Projektor geträumt. So fließende Übergänge. Und dann wollte ich einen kaufen. 2000 Mark hat er gekostet und dann habe ich gedacht, ja, dann habe ich Gott gefragt, nichts gehört. Und dann kam ein Gedanke, während ich bete, dass ich eine Freundin fragen soll, die ist verheiratet, viele Kinder, die soll ich fragen im Gottesdienst, nach dem Gottesdienst, ich fragen, ob die das sinnvoll erachtet, dass ich das kaufe. Das war nur so ein Gedanke, das ist kein Gesetz, keine Pflicht. Und das habe ich dann gemacht, da bin ich hin und gesagt, Katja, pass auf, so schaut's aus, seit Jahren träume ich davon, so ein Dia-Projektor zu kaufen, was denkst du so spontan, gell? Und habe schon innerlich gehofft, weil ich kann diesen Spruch, Gott wird dir geben, was dein Herz begehrt, das war der Dia-Projektor. Und dann sagt sie, nee, das ist nicht dran, Jochen, deine Situation gerade so, ist nicht, also nicht dran. Ja. Ja. Und dann sagt, okay, danke, Katja. Und dann sagt sie, ja, wie, kaufst du jetzt nicht? Und dann sag ich, nö. Sag ich, du, das war nur mein eigener Gedanke. Dann sag ich, nee, ist schon okay. Und dann habe ich sie nicht gekauft. Ja. Gott hat gesagt, ich soll die fragen. Die sagt, nein, also tue ich es nicht. Und dann war ich, eine Woche später war ich in diesem Laden in Duttenhofer. Und die haben so eine Second-Hand-Abteilung zumindest damals gehabt. Und ich habe da wegen meiner Kamera irgendwas besorgt. Und dann stellt mir ein, dass die so eine Second-Hand-Abteilung haben, ja, und dann sagen, haben sie eigentlich mal so Doppel-Dia-Projektoren. Und sagt, ja, da haben wir gerade einem Angebot, 500 Mark hat er gekostet, und den habe ich gekauft. Weil den teuren sollte ich ja nicht kaufen. Und, also, ich erzähle das jetzt einfach weil ich dann wirklich, ich war Gott gehorsam. Gott hat gesagt, mach das. Und Gott hat was Besseres für mich gehabt. Er hat 1500 Mark mir eingespart. Ist Gott nicht groß? Und das kann Gott mit jedem von uns machen. Gott sagt nicht nur, ob es okay ist, was unser Herz begeht, sondern er gibt auch den Zeitpunkt oftmals vor. Nicht sofort jeden Wunsch haben. Wenn du einen Wunsch hast, ja, da komme ich gleich dazu. Also wir haben jetzt die drei Kategorien, Verpflichtung, Notwendigkeiten und die Wünsche. Und dann siehst du, wo das Geld hinfließt. Und jetzt gibt es nur drei Möglichkeiten, wenn du das so aufgelistet hast. Nämlich, dass das Einkommen und die Ausgaben identisch sind. Also, ja, eben. Die zweite Möglichkeit ist, du hast deine Wünsche einen Tick zu groß, oder deine Notwendigkeiten sind auch zu groß und die Fixausgaben sind auch zu groß, weil du vielleicht eine Schulden hast oder das Haus, in dem du drin wohnst und die Wohnung viel zu teuer ist für deine Möglichkeiten, ja, dann hast du ein Defizit, ein Minus. Und dieses Defizit ist nicht okay. Dann musst du überlegen, wie kann es anders werden. Und die dritte Möglichkeit ist die, dass du einen gigantischen Überschuss hast. Ja, du hast Wünsche, so wie die eine Frau, das war so beeindruckend, was sie gesagt hat, 1 Million, ach, das würde ich weggeben. Was für eine Frau ist das? Was läuft bei der Frau anders als vielleicht bei uns? Und es könnte sein, dass diese Frau für sich was gemacht hat, vielleicht gar nicht so bewusst, wie ich das jetzt hier so sage, sondern so innen drin, die hat ihre Fixkosten, die Verpflichtung hat sie abgedeckt, die hat ihre Notwendigkeiten abgedeckt und sie hat ihre Wünsche. Die sind in ihrem Leben drin. Und alles, was da hinzukommt, kann sie weggeben. Das tut nicht weh. Und das heißt, sie hat ihren Finanzhaushalt, ihren Finanzkreis, der ist geschlossen, das ist ein geschlossener Kreis. Und sagt sie, das reicht mir, dieser Kreis reicht mir. Und alles, was darüber hinausgeht, das kann ich geben, um zum Segen für andere zu werden. Und da hat eine Freude dabei. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Frage an dich, ist dein Finanzkreis geschlossen? Also, für rausgehst, du hast den Überblick dir verschafft. Also, wenn du den Überblick verschafft hast, dann ist es oberste Priorität, dass du deinen Kreis schließen tust. Dass du sagen kannst, okay, das brauche ich, das sind die Notwendigkeiten und bei den Wünschen, die ich habe, da steht zum Beispiel jetzt irgendwie ein neues Fahrrad an oder ein neues Auto oder so. Und dann sagst du, ist das finanzielle Budget nicht drin, einen Kredit aufnehmen, für was du noch gar nicht so richtig hast und was, das ist manchmal unklug, weil das Auto im Wert total verfällt, ja. Es kann sein, dass du vielleicht ansparen musst, sagst du, das Auto kostet 5000 Euro, im Monat kann ich 100 Euro sparen, dann sparst du, man kann es dir in 2 Jahren kaufen oder 3. Warum nicht? Ja, also dass du einfach das so durchkalibrierst und dann kannst du genau sagen, das ist jetzt geschlossen und wenn jetzt Geld reinkommt, dann bist du frei, dieses Geld wegzugeben. Und die Größe von deinem Finanzkreis, die kann dir keiner vorgeben. Das kann nicht ich machen, das kann kein Vermögensberater machen, das kann kein Bankberater machen. Das ist Sache zwischen dir und Gott. Und wenn du jetzt in die Bibel schaust, dann ist Armut nicht unbedingt ein Segen. Und Reichtum ist auch nicht unbedingt ein Segen. Also Gott sagt nicht, wenn du mir folgst, dann wirst du reich und gesegnet sein. Oder wenn du mir folgst, dann wirst du in Armut darben, sagt Gott auch nicht. Es gibt Leute, die sind von Gott gesegnet und sind reich. Und es gibt Leute, die sind von Gott gesegnet und sind arm. Es gibt beides. Das ist bei Gott das entscheidende Kriterium. Wichtig ist, wir haben vorhin in der Stelle gehört, dass Gott nach unseren Fähigkeiten uns austeilt. Und jeder unterschiedlich. Und das ist Gottes Sache. Und der eine hat viel, kriegt der andere wenig. Wenn ich als Zahnarzt mit dem alten Auto, also was ganz rostig ist, von meiner Praxis fahren würde, so richtig rostig, und dann kommt ein Patient und möchte die Zähne richten lassen, und dann sieht er mich aussteigen, und dann sagt er, hallo Herr Doktor, Sie können meine Zähne gut richten? Ich sage, ja, super, hält lange. Dann guckt er mein Auto an, guckt mich an, und sagt, das ist schwierig, ja, ich muss jetzt mit dem Porsche fahren, ich fahre mit dem Golf TDI, Baujahr 94 hin, ja, der hat schon 310.000 Kilometer, aber das sieht ganz ordentlich aus, ja. Aber das ist nicht der Maßstab. Es geht nicht darum, ob Porsche oder... Es geht einfach nur darum, dass es muss stimmig sein für deine Situation. Ein Student hat einen anderen Lebensstand als jemand, der berufstätig ist. Und eine Familie mit 5 Kindern auch als einer, der Single ist oder Doppelverdiener ohne Kinder. So, und wenn du aber das jetzt gemacht hast, du hast deinen Finanzkreis geschlossen, du weißt, was da ist, dann ist ein ganz wichtiger Tipp, das ist der 4. Punkt in diesem kleinen Zettelchen, was ich gekriegt habe. Dann geh hin und sprich das mit jemandem durch, der Weisheit besitzt. Am besten jemand, der gottesfürchtig ist, der sich auskennt in den Regeln des Finanzmarktes, auch unter geistlichen Aspekten. Und dann setzt du dich hin und sprichst die Finanzen durch. Und dann nimmst du die Liste, dein Haushaltsbuch und sagst, so schaut's aus. Was können wir machen? Und dann kann es sein, dass da ein Paket Schulden kommt. Du sagst, ich habe 20.000 Schulden, ich habe keine Ahnung, wie ich es zurückzahlen soll. Und die Mahnung kommt ständig rein von den Gläubigern. Ja, dann musst du hingehen zu den Gläubigern oder mit den Freunden zusammen und dann musst du an Plane arbeiten, dass du monatlich jedem 5 Euro gibst oder wie auch immer. Es muss eine Lösung her. Und es kann sein, dass du in eine kleine Wohnung gehen musst. Oder es kann sein, dass Gott zu dir sagt, pass mal auf, du hast 3 Kinder und du wohnst in einer 2-Zimmer-Wohnung. Das ist eine Zumutung. Und du hast so viele Hobbys ausgegeben, dass du das nicht dir leisten kannst. Du bist deiner Familie verantwortlich, dass ihr eine größere Wohnung habt und verzichte auf deine Hobbys. Und das musst du durchsprechen, wenn du verheiratet bist mit deiner Ehefrau, logischerweise. Und dann geht er das durch, systematisch. Bis du an dem Punkt, wo ihr den Frieden habt, wo er sagt, ja, so ist es in Ordnung, wir haben es vor Gott geprüft, es ist in Ordnung, diese Finanzen. Und das kann sein, für Ehepaare, dann schreiben sie ihre Wünsche auf, ja, und dann sagt dann die Ehefrau, du legst die Liste deiner Wünsche an die Ehefrau hin, und sagst, also, liebe Frau, das sind meine Wünsche, so ist es okay. Und dann sagt, also das habe ich meiner Frau so gemacht, ja. Dann hat die eine gesagt, aber nicht so gut gefunden, hat sie ja keinen Frieden drüber, gell. So, die steht jetzt in der Warteschlaube drin, gell. Gut, aber das macht nichts. Aber deine Ehefrau oder dein Ehemann umgekehrt, die haben ja auch Weisheit von Gott bekommen. Und so was Wichtiges, Finanzen, muss besprochen werden. Und da muss ein Frieden und eine Freiheit her. Und wenn du keinen Ehepartner hast, dann nimm dir deinen besten Freund und sprech das durch. Ganz konkret und ganz praktisch. Zum letzten Punkt. Triff die notwendigen Entscheidungen. Du hast jetzt Sachen gehört, die dich vielleicht total aufwühlen. Du sagst, das kann nicht sein. Oder was soll denn das mit dem Zehnten zum Beispiel? Ja, das ist mir so gegangen. Ich habe das zum ersten Mal gehört mit dem Zehnten. Ich habe das für einen Witz gehalten. Ja, aber das kann nicht sein. Ich kriege so und so viel Geld. Damals habe ich, was habe ich da gekriegt? Das waren, glaube ich, 2500 Mark oder so habe ich da verdient. Im Monat netto. Und dann hat mir einer mit dem Zehnten so zum ersten Mal gesagt, und dann habe ich das kurz überschlagen, und ich sage, 250 Euro. Ich habe gesagt, nee, ich zahle Kirchensteuer. Und was war die Situation? Mein Geldbeutel war noch nicht bekehrt. Ich habe gar nicht verstanden gehabt, was Gott dazu sagt zu dem Thema. So, jetzt geht, und das ist mir ganz wichtig, es geht Gott nicht darum, dass du deinen Finanzhaushalt richtest und dass du dann irgendwie so treu bist, sondern Gott hat ja ein übergeordnetes Ziel. Ja, Gott hat ein Ziel, er möchte im Vater unser, das kennen wir alle, da heißt Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Wir bitten, dass Gottes Reich kommt, das möchte Gott, dass sein Reich kommt. Jesus kommt wieder auf diese Welt und da wird ein Reich aufgebaut in Gerechtigkeit und Frieden. Und bevor dieses Reich kommt, sollen alle Menschen in dieser Welt von Jesus gehört haben. Alle, die Buddhisten, die Hindus, alle müssen es gehört haben und die in den hinterlegten Stämmen, das ist total wichtig. Und Jesus sagt an einer Stelle, ich tue nur das, was ich meinen Vater tun sehe. Und dann gibt er uns das mit, ihr sollt auch das tun, was ich tue. Und Jesus war barmherzig, hat geholfen, geheilt, Bedürftige versorgt. Und das ist unsere Aufgabe. Völlig egal, was für einen Job du hast. Auch völlig egal, ob du überhaupt keinen Job hast. Auch ein Arbeitsloser kann Gottes Reich vorantreiben. Und Gott möchte, dass wir nicht Gott benutzen, damit wir mehr Geld haben, sondern Gott möchte, dass wir das Geld benutzen, was aus unserem geschlossenen Kreis überfließt, um Gottes Reich zu bauen. Das kann nicht sein, dass es für dich vielleicht noch nicht dein Thema ist, weil du vielleicht Jesus noch nicht so kennst. Das mag sein. Dann gilt das andere trotzdem, was ich gesagt habe mit den Finanzen. Aber für dich, der du Jesus kennst, hab das im Hinterkopf. Gott möchte nicht deine Finanzen nur geordnet haben. Er möchte, dass Geld frei wird für sein Reich. Und wie das in deinem Fall ausschaut, das musst du mit Gott abmachen. Das kannst du nicht vorgeben. Aber triff die notwendigen Entscheidungen. Mach das. Gibt jetzt Punkte, die dir irgendwie so rot aufblinken in deinem Kopf, von dem, was du jetzt gehört hast, von den Bibelstellen. Und wenn dem so ist, dann lass es nicht einfach so verrinnen, dass es weg ist, sondern mach das mit Gott fest. Das kann sein, dass du sagst, ich habe das noch nie so gesehen. Der Zehnte hat mich nie interessiert. Und wenn es wirklich so ist, dass ich Gott beraube, dann will ich Gott nicht mehr berauben. Oder wenn du keinen Überblick über die Finanzen hast, dann mach ganz praktisch, dann mach so einen Haushaltsplan. Stell so einen Finanzplan auf, kannst du einfach einen Zettel nehmen und Spalten schreiben und mach das einfach. Oder wenn so Unklarheiten mit dem Ehepartner ist, wo es immer Spannung gibt, die Frau will in die Berge verreisen, du willst zu Hause bleiben und Geld Streit reiten, dann setz dich mit deiner Frau hin und sprech das durch. Es muss ja heute Abend sein, aber schieb es auf die lange Bank, mach einen Termin aus. Im Leben kommen wir nicht weiter, wenn wir nicht Entscheidungen treffen. Wir müssen wieder Entscheidungen treffen. Und die Finanzen sind ein Bereich, wo viele Entscheidungen zu treffen sind. Und da braucht man Weisheit von Gott, damit diese Entscheidungen richtig getroffen werden können. Ich werde mit uns jetzt noch beten zum Abschluss. Und wenn da ein Punkt dabei ist im Gebet, wo du denkst, ja, so ist es, dann tue ich einfach einen Gedanken, das Mitbeten für dich so. Ja. Wir gehen nachher, glaube ich, da drüben raus, da werde ich diese Plastikbox da hinstellen für Pakistan, für die Leute, die jetzt nichts zu essen, zu trinken haben. Und was mir wichtig ist, in der Bibel heißt es, einen freudigen Geber liebt Gott. Einen freudigen Geber. Wenn nicht, das ist mir wichtig, dass hier keiner da an dieser Box vorbeigeht und irgendwie denkt, ah, jetzt soll ich was geben, sieht besser aus und der hinter mir hat auch was gegeben oder der vor mir. Ja. Sondern ich stehe einfach da und wenn du Freude hast, was zu geben, dann leg das rein. Und wenn du Freude hast, 10 Cent zu geben, dann gib 10 Cent rein oder ein. Das ist völlig egal. Ja. Jesus hat sich an einer Stelle mal hingesetzt vor das Opferkästle. Was hat sich hingesetzt? Ja, man hat zugeschaut, was die Leute reingegeben haben. Die Pharisäer und die Reichen haben viel reingelegt. Ja. Und dann kommt eine Witwe und legt ein ganz kleines Geldstück rein. Und dann sagt Jesus, die Frau, der hat die Frau gesehen und der hat das Geld gesehen. Hat es ganz genau gewusst, das war eine Akt der Öffentlichkeit. Sagt, die Frau hat mehr gegeben als sie alle zusammen, denn die hat das ihre Not gegeben. Und das war eine Frau, die hat ein freudiges Herz gehabt, Gott was zu geben. Und das ist eine Haltung, die müssen wir lernen. Die kommt nicht von jetzt auf nachher, sondern die müssen wir lernen. Und ich unterstreiche es einfach deswegen, dass ihr lernt, dass wir freudig geben sollen. Beim Geld darf kein Krampf dabei sein. Da ist der Mammongeist noch aktiv. So eine geldische Sache, die wir freisetzen sollen, die wir frohen Herzens geben sollen. Ja. Und völlig egal, wie viel da jetzt reinigt. Also wenn du was reingeben möchtest, dann machst du mit freudigem Herzen und sagst, nett, bitte nett, das ist ein Gehaltgeber für dich, das Geld. Okay? Stellt ihn einfach auf den Boden hin und können reinfahren müssen. So, ich bete noch mit uns. Ich möchte für die, die da in dem Thema weiterforschen wollen, dieses Buch ans Herz legen. Mäuse, Motten und Mercedes von Craig Hill und Earl Pitts. Das ist ein tolles Buch. Ziemlich aufwendig. So, wir beten. Himmlischer Vater, ich danke dir. Danke nochmal, dass wir dein Wort haben. Herr, du hast in dem, was da drin steht, so ziemlich alles auf den Kopf gestellt, was ich über Geld immer gedacht habe, was ich gelernt hatte. Und du hast angefangen, in mir einiges zu verändern. Dafür danke ich dir. Ich möchte dich bitten, dass du mich wirklich frei machst vom Geist des Mammon, dass ich anfangen kann, wirklich dir zu dienen, dir allein und nicht dem Mammongeist. Herr, ich möchte dich um Vergebung bitten, wo das immer wieder geschieht, wenn ich im Kaufhaus drin bin und Sachen kaufe, die mir einfach gerade geeignet erscheinen. Herr, ich möchte dich um Vergebung bitten, wo ich an den falschen Stellen sparsam bin, wo ich die Not von meinem Nächsten nicht sehe und weil ich denke, ich kann nichts geben. Ich möchte dich bitten, dass du mich von innen raus veränderst. Aus eigener Kraft können wir es nicht verändern, aber durch deine Gnade und durch deinen Geist können wir uns verändern. Und so möchte ich dich bitten, dass die Wahrheit, die wir heute gehört haben, dass die ja in meinem Herzen einfach richtig, richtig festes Fundament bekommt und dass mein Leben anders wird, mir wohlgefällig. Und ich möchte dich bitten, dass die Menschen, die hier drin sitzen, ja, dass wir anfangen, dein Reich voranzutreiben. Nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten und auch in unserem Geldbeutel. Herr, hab Dank für jeden, der hier ist. Begleite du ihn jetzt die kommenden Tage und Wochen, gerade jetzt in dieser Vorweihnachtszeit, wo alle unsere Geldbeutel ran wollen. Und schenk dir, dass wir hinhören können, was du uns sagst, was wir wissen, wo du möchtest, dass wir unser Geld hingeben. Ja, öffne unsere Börsen, da wo es notwendig ist. Und ich möchte dich ganz besonders für diejenigen bitten, die ja in Schulden verstrickt sind, die vom Mammongeist gefangen worden sind und die keine Luft mehr kriegen. Ich möchte dich bitten, dass sie irgendwie jetzt Licht sehen, dass es ein Ende gibt von dieser Schuldenfalle. Ich möchte dich für unsere Regierung bitten, dass da Menschen an die Regierung kommen oder einfach dieses Bewusstsein groß wird, dass wir ausbrechen aus diesem Teufelskreislauf von Schulden, immer mehr Schulden machen. Befreie uns, dass wir wirklich frei sind, dir zu dienen. Und ich danke dir jetzt für deinen Geist, der da ist. Ich danke dir für jeden, der da ist und bitte dich um deinen Segen für die kommende Woche. Amen.